Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode 9. Mein heutiger Gast ist ein für mich ganz besonderer, nämlich mein lieber Freund, der Wuppertaler Musiker, Musikpädagoge und Networking-Experte Björn Krüger. Als ich in den 90er Jahren meine ersten Schritte als Musiker machte, war Björn einer von den Wuppertaler Musikern, zu denen ich aufgeschaut hatte, weil er genau die Sachen gemacht hat, die ich mir für mich selbst immer sehr gewünscht hatte. Im Laufe der Jahre haben wir uns dann kennengelernt und angefreundet und haben mittlerweile sowohl sehr viel Musik zusammen gemacht, als auch das ein oder andere edukative Projekt zusammen durchgeführt. Ich übertreibe jedenfalls nicht, wenn ich sage, dass ich Björn unheimlich viel zu verdanken habe. Heute hört ihr den ersten Teil des am 13. April 2020 aufgenommenen Gesprächs und wir sprechen über Björns Entscheidung, nicht mehr als Musiker auf Tournee zu gehen, stattdessen lieber eine Ausbildung zum Erzieher zu machen, über den von ihm gegründeten Wuppertaler Kulturkindergarten und über die Situation junger Menschen im Bildungssystem heutzutage. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Hallo Björn, schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Talking Spirits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo Armin.
Hi. Björn, du warst 20 Jahre lang vor allem als Drummer, sei es mit eigenen Bands oder auch als Sideman unterwegs und bist viel auf Tour gegangen, hast viel Musik gemacht, auch viele Studiojobs und warst also vor allem dafür bekannt, also als Musiker. Nun hast du ja, ich glaube 2014, dich vom Tourleben und vom Leben eines Musikers verabschiedet und arbeitest heute vorrangig als Musikpädagoge. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt in dieses Feld reingekommen und was hat dann zu der Entscheidung geführt, irgendwann alles auf diese eine Karte zu setzen?
Puh, ich glaube, alleine für die Antwort brauche ich eine Stunde.
Ja, ist ja okay.
Okay, ja gut, fangen wir vorne an. Du hast es ja schon erwähnt, dass es gut 20 Jahre waren, vielleicht sogar ein paar Jährchen mehr, in denen ich wirklich aktiv als Musiker irgendwie unterwegs war, in unterschiedlichsten Kontexten, die du ja jetzt schon so im Kleinen angerissen hast. Das waren eigene Bands, das waren Jobs als Musiker in Ensembles, was weiß ich, zum Beispiel Blue Man Group oder sowas, ein paar Jahre, dann bei anderen Theaterproduktionen und was weiß ich, also um auf deine konkrete Frage, die du am Ende gestellt hast, irgendwie direkt auch einzugehen, ohne dass ich mich jetzt in diesen verschiedenen Sachen verliere, die ich dann in den 20 Jahren gemacht habe. Ich bin 2004 oder 2005, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, von einer Kollegin von Gunda Gottschalk, eine Geigerin hier aus Wuppertal, die eher so freie Musik macht. Kümmert sich so um den Nachlass, auch von Peter Kowald. Und die hatte mich gefragt, weil ihr damaliger Kompagnon, der Thomas Beimel, bei einem musikpädagogischen Projekt, was sie für die Börse, für das soziokulturelle Zentrum hier in der Stadt gemacht haben. Er konnte nicht mitmachen, weil er ein Stipendium in Süddeutschland, glaube ich, hatte. Und wir kannten uns, Gunda und ich kannten uns aus dem Kindergarten. Nicht als Kinder, sondern unsere Kinder waren gemeinsam im Kindergarten. Und wusste also, was ich mache und fand die Idee spannend, irgendwie jemanden irgendwie mit ins Boot zu holen, der musikalisch aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil ich bin anders als Gunda halt so mit Pop- und Rockmusik sozialisiert. Ja, das heißt, ich habe immer in Bands gespielt, war zwar offen auch immer für alles, aber ich glaube, für sie war irgendwie damals so sehr spannend diese Idee, da kommt jemand rein, der einen ganz anderen Background mitbringt und deswegen könnte dieses Projekt auch davon profitieren. Und dafür bin ich ihr noch heute sehr, sehr dankbar, weil sich da für mich natürlich irgendwie das erste Mal irgendwie so eine Möglichkeit ergeben hat, dass ich diese Kompetenzen, die man irgendwie und dieses Know-how und dieses Wissen, was man in 20 Jahren Musik machen ja irgendwie sich auch unweigerlich dann irgendwie einverleibt, irgendwie dann nochmal ganz anders weitergeben kann. Ja, das war ein Projekt irgendwie, das fand in der Börse statt. Das war damals mit, ich meine irgendwie zwei Klassen aus Grundschulen und Kindern aus der Feuerwache, alte Feuerwache hier unten an der Garte. Und ich meine, es gab noch eine Gruppe von jugendlichen Tänzern, Tänzerinnen, die dann irgendwie mitgemacht haben. Also so drei Gruppierungen quasi von unterschiedlichen Kindern und jugendlichen Gruppen. Und ja, Gunda und ich haben dann quasi die musikalische Leitung übernommen. Und das war für mich eigentlich so der Startpunkt irgendwie in diese ganze Geschichte, die für mich damals noch so unter dem Etikett lief, ich probiere auch das mal aus. Weil für mich war das gar kein Schwenk hin zu, ich werde jetzt mal irgendwie in die pädagogische Ecke gehen, sondern für mich war das eher so eine Weiterführung dessen, was ich davor in all den Jahren als aktiver Musiker schon gemacht habe, nämlich einfach Neues auszuprobieren. Ja, also ich finde, das ist irgendwie so das, was mein Leben und auch mein Erleben als Musiker immer ausgezeichnet und ausgemacht hat, dass ich nicht einfach gesagt habe, so, ich kann das, ich mache das und dabei bleibe ich, sondern dass ich nie Angst davor hatte, einfach auch mal neue Sachen irgendwie auszuprobieren. Ja, also das fängt zum Beispiel damit an, dass mein erster richtiger Job, mit dem ich Geld verdient habe als Musiker, das Schlagzeugspielen in einer Death-Metal-Band war, die aus Frankreich kam, bei Massacre damals. Und das war eine Musik, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gehört habe. Ja, aber für mich war da ausschlaggebend, es war eine Chance, das auszuprobieren. Ich fand die Jungs, die das gemacht haben, die drei anderen Musiker in der Band, total nett und sympathisch. Und es war natürlich ein großes musikalisches Abenteuer. Ja, ich habe mir irgendwie neue Sachen drauf schaffen müssen, was erstmal super viel Spaß macht und auch heute noch irgendwie Spaß macht, sich neue Sachen drauf zu schaffen. Und genau, also so schließt sich da der Kreis. Also für mich war das zu dem Zeitpunkt gar nichts in Richtung, ich habe jetzt den Plan, irgendwie vor allem in den pädagogischen Bereich zu wechseln, sondern einfach eine neue Facette, die ich ausprobieren wollte und die sich dann aber über die nachfolgenden 10 Jahre so weit Bahn gebrochen hat irgendwie bei mir, dass ich eigentlich immer mehr Feuer dafür gefangen habe, immer mehr gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, wie zufrieden mich das macht, wie befriedigend diese Arbeit ist und letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt alles auf diese Karte, ganz einfach, weil ich einerseits irgendwie eine gewisse Zuverlässigkeit auch irgendwie generieren wollte in dieser musikpädagogischen Arbeit in Bezug auf die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Denn es ist ja so, dass wenn man dann parallel versucht, irgendwie mit der einen oder anderen oder mit mehreren Bands gleichzeitig noch unterwegs zu sein, dann kommt eine Tournee, dann kommen Festivals, dann kann man das pädagogische Projekt nicht machen, weil man dann wieder für mehrere Wochen raus ist. Du kennst das ja, Armin. Das ist einfach dann so, das eine ist mit dem anderen im besten Fall irgendwie zu vereinen, ja. Aber ganz oft kollidiert es einfach auch. Und hinzu kam dann einfach zu diesen Überlegungen, die ich gerade erwähnt habe, einfach so, was diese Zuverlässigkeit und dieses sich konzentrieren auf eine Sache angeht, dass ich nach 20 Jahren unterwegs sein und gefühlt, naja, lass es in 20 Jahren vielleicht wirklich 2000 Konzerte gewesen sein. Ja, 100 im Jahr kommt schon wahrscheinlich im Schnitt auch hin. Es gab mal Jahre, wo es mehr als 100 Konzerte waren. Es gab Jahre, wo es weniger waren. Aber so 2000 werden das gewesen sein. Dass man irgendwie so, nee, nicht das Mann, sondern dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ist gut jetzt. Ja, also ich war zufrieden mit dem, was ich irgendwie in der Zeit irgendwie gemacht habe und erreicht hatte. Mit vielen Ups und Downs und mit unglaublich viel positiven und guten Erfahrungen aber auch. Ich empfinde auch das, was ich in den 20 Jahren erlebt habe und was ich für Gelegenheiten hatte, nach wie vor als ein riesengroßes Geschenk. Ja, weil ich natürlich auch nach wie vor noch weiß, wie vielen Musikern irgendwie das auch vergönnt ist, ja, das zu erleben, was ich erlebt habe. Was weiß ich, eigene Musik zu schreiben, eigene Platten rauszubringen, die sogar von Leuten gekauft wird, die von Leuten gehört wird, dass Konzerte ausverkauft sind von deiner eigenen Band, irgendwie, weil Leute 1000 Kilometer weit weg denken, die muss ich jetzt sehen, dass Amerika anruft und sagt, wir holen euch auf Tournee, dass man in Spanien auf Festivals spielt mit Bands wie Rage Against the Machine und den Smashing Pumpkins und dass da Sachen passieren, an die man irgendwie als 15-, 16-Jähriger, als man angefangen hat, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, wie das denn wäre, Rockmusiker zu sein, wo man damals von geträumt hat und die dann wahr werden. Ne? Und wie gesagt, also ich, worauf ich hinaus will, ist eigentlich irgendwie so dieses Gefühl, das war gut, das war eine gute Zeit und ich habe mich aber immer und das war so ein schleichender Prozess, wenn ich unterwegs war und das Gefühl hatte, warte wieder irgendwie im Tourbus irgendwie auf den nächsten Gig, irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, fühlt sich gerade nicht mehr so richtig an wie noch 10 Jahre zuvor. Ja, das hat bestimmt was irgendwie mit dem Älterwerden zu tun, klar, aber auch was mit einer ganz persönlichen Entwicklung. Denn zum einen, klar, habe ich auch eine große Familie mit 4 Kindern und meiner Frau hier zu Hause, die ja auch Musikerin ist, die das Ganze also auch irgendwie kennt und auch immer mitgetragen hat. Aber das zum einen, zum anderen ist es aber auch natürlich persönliche Entwicklung im Sinne eines sich die Frage stellens, wie lange macht man das noch weiter und wie lange hat man und wie lange zündet diese Lust da drauf, irgendwie jeden Abend irgendwie woanders zu sein, irgendwie dann auch noch irgendwie über weitere Jahre und Jahrzehnte. Und bei mir war es einfach so, und das ist ja nicht so, dass ich sage, das eine ist besser als das andere. Bei mir war halt nur dieser Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich in dem anderen Bereich jetzt einfach viel, viel besser aufgehoben, ja, mit dem, was ich irgendwie mache, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich für Kompetenzen habe und ja, letztendlich auch mit dem, was ich irgendwie weitergeben kann, ja, und dann war es für mich irgendwie an der Zeit, du hast es, glaube ich, erwähnt, 2013, 14, ich weiß es auch nicht mehr genau, ich glaube, das letzte Konzert war damals irgendwie mit Henrik Freischlader und der Band, ich glaube, irgendwie auf diesem legendären Boot, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, in Budapest, glaube ich.
38.
Glaube ich. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das letzte, ich meine, ich habe danach natürlich auch nochmal mit Uncle Ho, mit anderen Geschichten auch auf der Bühne gestanden, aber das richtige Tourleben hat da wirklich ein Ende gefunden und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sogar gar nicht am Schlagzeug, sondern ich glaube, unsere letzte Zugabe an dem Abend auf dem Boot war irgendwie so eine All-Star-Geschichte mit allen Bands, die an dem Abend da waren. Und Theo und ich haben dann gesagt, ja, hier Bass und Schlagzeug könnt ihr haben. Wir haben uns dann irgendwie als Backing-Sänger irgendwie hinten hingestellt, haben ein bisschen Choreo gemacht. Und zu dem, was Henrik gesungen hat, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Song war, haben wir so ein bisschen hinten gemacht. Und das ist so quasi meine letzte Tour-Geschichte irgendwie so auf dem Boot in Budapest und ja. So, genau, noch nicht mal am Schlagzeug, sondern singenderweise.
Ja, ist ja auch schön, ne? Ja, ich meine, ich finde, was du eben gesagt hast, ist ja, dass man, sagen wir mal, also du hast ja eben beschrieben, wie du dazu gekommen bist und dass es einfach aus deiner Neugier und auch der Bereitschaft, Neues auszuprobieren, sich ergeben hat, in diesen Weg zu gehen. Und das ist ja eine Sache, die jemand, der autodidaktisch einen Zugang hat zu Dingen, den du ja zur Musik auch so hast, ist das ja natürlich. Ne? Also es ist ja eine natürliche Sache, dass man dann, wenn man sich für Sachen interessiert oder ein gutes Gefühl hat, dann eben auch denkt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck dann mal, was passiert. Weil so hat man auch Musik gelernt, ne, oder Musik machen. Nun ist es ja so, du hast ja dann in dieser Zeit, also hast ja einige Jahre lang dann als dich im pädagogischen Bereich betätigt, auf diesem Wege und auf diese Art und Weise, und hast dich aber vor einigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren oder so, auch dazu entschieden, das insofern zu erweitern, als dass du eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher machst. Es ist doch eher selten und auch ungewöhnlich, dass jemand in einem nicht mehr ganz so jungen Alter dann auch sagt, ich will aber jetzt, ich mache noch meine Ausbildung und ich möchte gerne irgendwie auch da meine Kenntnisse erweitern, auch die pädagogischen und also da, das ist ja schon auch so ein Ding, also wenn man, nachdem man ja schon lange aus der Schule raus ist und dergleichen, dann sich nochmal sagt, ich gehe aber jetzt nochmal zur Schule und mach was. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist schon, also im Grunde, also ich fange mal damit an, im Grunde ist ja auch diese Entscheidung eigentlich eine, die mit der ich konsequent meinen Weg weitergehe. Meinen Weg im Sinne eines, ich probiere das jetzt aus und ich treffe eine neue Entscheidung, unabhängig von irgendwelchen Konventionen. Ja, also meine Entscheidung mit 20 Jahren damals nach dem Zivildienst, nach dem Abitur, mir zu sagen, ich gehe nicht an die Uni, sondern ich gehe mit einer Death-Metal-Band durch Europa auf Tour, war schon eine sehr unkonventionelle. Du hättest mal meine Eltern hören sollen damals. Ja, ist ja normal. Ne? Also man denkt sich ja irgendwie so ganz oft, irgendwie dann wahrscheinlich irgendwie der Weg dieses Kindes, unseres Kindes, ist jetzt so und so wahrscheinlich. Und aber ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es irgendwie dann doch Wendungen irgendwie auch nehmen kann, die einfach irgendwie auch völlig, die überhaupt nicht geplant werden können. Und deswegen ist diese Entscheidung vor einigen Jahren, diesen Weg zu gehen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und es ist genau so, ne? Wie du gesagt hast. Es ist natürlich ungewöhnlich auf dem Papier. Aber für mich ist diese Entscheidung eine, die A, total Sinn macht und deswegen mache ich es auch. Ja. Und B, auch eine, wo ich mir eben auch wieder mal keine Gedanken darüber mache, was könnten denn die anderen darüber denken. Also man muss sich das ja jetzt konkret so vorstellen. Ich bin jetzt irgendwie gerade im Berufskolleg an der Kohlstraße hier in Elberfeld, in Wuppertal, irgendwie sitze ich da mit den anderen Anerkennungspraktikanten, die genau auf demselben Level gerade sind. Das könnten alles meine Kinder sein, natürlich. Ne? Und ich empfinde das schon so, irgendwie, dass alle Leute, irgendwie auch Kollegen und Freunde und Bekannte, die ja eher auch in meinem Alter sind, irgendwie die dem Ganzen mit sehr viel Respekt auch begegnen, dass sie sagen, ey, wie schaffst du das jetzt nochmal? Eben, genau wie du gerade gesagt hast, Armin, in dem Alter sich nochmal auf eine Schulbank zu setzen und sich nochmal von jemandem sagen zu lassen, was man zu tun hat. Denn natürlich ist das auch, hat eine Schulsituation auch ganz viel davon. Ich habe unglaublich viel pädagogische Erfahrung, aber, und das bringt mich dann auch, das ist auch ein weiterer Grund, irgendwie der zur Entscheidungsfindung bei mir dazu beigetragen hat, ich habe sehr viel pädagogische Erfahrung in diesen kulturellen Bildungsprojekten, die ich durchgeführt, selber konzipiert, erdacht habe. Aber die Elementarpädagogik, gerade was die Arbeit im Kindergarten mit Kindern von 0 bis 6 angeht, da fehlt mir wahnsinnig viel. Ja, das ist, das kann man nicht alles in eine Kiste packen und sagen, ja, du hast schon irgendwie die und die Projekte gemacht, also kannst du auch mit Dreijährigen im Kindergarten irgendwie umgehen. Ja, das sind schon irgendwie zwei Paar Schuhe und ich habe nach wie vor auch den allergrößten Respekt vor dem Erzieherberuf. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte von vornherein irgendwie so, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich habe schon viel Erfahrung, jetzt hole ich mir mal noch den Abschluss. Im Gegenteil, das ist sehr viel, was ich neu dazu lerne. Es ist total spannend und das Tolle ist, dass ich eben auch viel von meinen Kollegen und Kolleginnen im Kulturkindergarten, über den können wir ja gleich auch sprechen, da wo ich ja dann auch irgendwie arbeite, hier in Elberfeld, den es ja auch noch gar nicht so lange gibt, dass ich von denen einfach auch lernen kann, obwohl auch die, ne, zum Teil irgendwie so alt sind, als könnten sie meine Kinder sein. Aber das sind schon anerkannte Erzieher, ja. Und das ist natürlich so, dass ich irgendwie versuche, auch, dass man sich irgendwie auch vom Alter abhängig, unabhängig einfach auch wirklich auf Augenhöhe begegnet. Und das kriegen wir da drüben wirklich sehr gut hin.
Ja.
Und das ist wirklich toll.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die echt, also die, wie ich finde, auch super wichtig ist, dass man, also ganz, ganz unabhängig davon, wie viel Erfahrung man schon hat und wie alt man ist, dass man auch immer offen ist für die Perspektiven von anderen und eben in dem Fall auch jüngeren oder auch älteren Leuten. Weil ja jede Generation auch irgendwie Dinge anders erlebt und anders aufwächst und so weiter. Du hast jetzt eben das ja schon erwähnt, also sowohl die Tatsache, dass du immer auf vielen verschiedenen Baustellen unterwegs bist und warst und auch immer noch bist. Und ja, und hast auch erwähnt, dass eine der Baustellen, auf der du dich gerade sehr intensiv betätigst, der Kulturkindergarten ist. Den hast du, wenn ich richtig informiert bin, ja mit aus der Taufe gehoben, zusammen mit der alten Feuerwache in Wuppertal und einigen weiteren Akteuren der Wuppertaler Kulturszene. Also erstmal kurz, was kannst du über die alte Feuerwache erzählen? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr irgendwann die Idee entwickelt habt, wir gründen eine Einrichtung, die Kulturkindergarten heißt.
Ist gut, dass du fragst, denn letztendlich ist natürlich der Kulturkindergarten auch mit einer der Hauptgründe, weshalb ich diese Ausbildung nochmal angefangen habe. Ja, weil für mich jetzt nach auch da langem Hin und Her das erste Mal irgendwie ein nach langem Hin und Her im Beruflichen, ja, irgendwie so, wir haben ja über die ansatzweise über die verschiedenen vielfältigen Projekte, die ich schon gemacht habe in all den Jahren, irgendwie jetzt auch gesprochen, aber ich bin jetzt irgendwie mit dem Kulturkindergarten an dem Punkt, irgendwie, wo ich das erste Mal so das Gefühl habe, hier bleibe ich jetzt auch. Ja. Mhm. Und das hatte ich vorher so in dem Falle irgendwie noch nie, weil das nächste Projekt lauerte schon wieder hinter der nächsten Ecke und es war klar, das will ich auch ausprobieren, das will ich auch ausprobieren. Und mit dem Kulturkindergarten ist jetzt ein Haus da. Zur Entstehungsgeschichte erzähle ich gleich noch ein bisschen was, wo ich das Gefühl habe, hier will ich auch bleiben, weil all das, was ich in den Jahren irgendwie gemacht habe, hier eigentlich irgendwie den besten Widerhall findet. Ja, mhm. Das heißt, meine ganzen, also so verrückt das vielleicht klingt, aber diese 20 Jahre unterwegs sein, irgendwie auf Tourneen, irgendwie mit diversen Bands und allen möglichen anderen Projekten, bringt mich auch in diesem Beruf, in diesem Haus einfach unglaublich weit. Ja, bin mit einer, so wie ich das empfinde, mit einer sehr entspannten Gelassenheit irgendwie ausgestattet, irgendwie was das angeht, weil ich weiß, es kann nicht viel passieren. Ja, und das hilft natürlich auch in so einem, das hilft natürlich auch in so einem Kontext irgendwie eines solchen Hauses ungemein weiter, weil man ja gerade in so einer Anfangsphase, in der wir ja jetzt immer noch stecken, wir sind gerade erst im zweiten Jahr der Entstehung, ne, vom Kulturkindergarten, einfach auch viele Hürden irgendwie zu nehmen hat und dieser Traum, der ja schon seit langem im Raum stand, so einen Kindergarten mal zu gründen, jetzt einfach irgendwie auch ja in die Tat umgesetzt werden konnte. Und insofern, ja, habe ich immer das Gefühl, irgendwie so all das, irgendwie, was jetzt so die letzten ja fast 30 Jahre irgendwie dann beruflich passiert ist, findet jetzt einfach irgendwie so auch so ein Zuhause. Ja. Und da kann ich ja gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, was ich da genau mit meine. Du hattest ja jetzt eher nochmal danach gefragt, irgendwie, was jetzt so die Rolle der Feuerwache angeht und was auch die Entstehungsgeschichte des Kindergartens angeht. Denn es ist jetzt haben wir 2020, ich glaube irgendwie schon wieder 6-7 Jahre her, dass, oder noch länger, ich kriege es gar nicht hintereinander, aber das ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Auf jeden Fall schon einige Jahre her, dass meine Frau und ich mit zwei befreundeten Erzieherinnen uns mal zusammengesetzt haben und ich diese Idee im Kopf hatte, Mensch, so ein Kindergarten, in dem die kulturelle Bildung, Musik, Tanz, Malerei, wie auch immer, im Alltag verankert wird, das wäre doch eigentlich was total schön wäre, weil das natürlich was ist, wofür ich sowieso auch brenne, ja, in meiner Arbeit in kulturellen Projekten, als Musiker, wie auch immer, und aber eben auch irgendwie der pädagogische Teil dabei insofern zum Tragen kommt, als dass gerade bei den Kindern zwischen 0 und 6 diese Erstkontakte mit Kultur, mit kultureller Bildung so unglaublich wichtig sind, ja, so wichtig im Sinne eines die Erfahrungen, die ersten Erfahrungen, die Kinder in dieser Zeit irgendwie mit den Künsten sammeln, sind prägend für wirklich fürs ganze weitere Leben. Und deswegen war für mich diese Idee so verlockend zu sagen, man baut mal so einen Kindergarten, indem man jeden Tag Musik macht, indem man jeden Tag tanzt, indem man jeden Tag Theater spielt, indem man jeden Tag etwas malt. Ja, also gar nicht mal so, irgendwie, dass man, wie soll ich sagen, dass man ein Programm hat, was jeden Tag passiert, sondern indem das jeden Tag möglich ist. Ja, sagen wir mal so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die Möglichkeit gibt es doch in jedem Kindergarten, aber die Idee war natürlich schon eine andere, insofern, als dass man zu der Kompetenz, die Erzieher, Erzieherinnen irgendwie im Pädagogischen mitbringen, einfach auch in so einem Haus, wie es ja zum Teil in temporären Projekten schon der Fall ist, dass man dann noch kulturschaffende Künstler, Künstlerinnen hinzuholt, die das Ganze mit ihren Kompetenzen, mit ihrer Sicht auf die Kunst, diesen Alltag der Kinder irgendwie auch bereichern. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Ganze irgendwie zu Papier gebracht, sind damals irgendwie zu diversen Entscheidern bei der Stadt Wuppertal gegangen und wir sind offene Türen eingerannt. Ja? Das heißt, es war eine super Idee, klasse, das gibt's ja so noch gar nicht hier. Es gibt ja bestimmte Kindergärten, die schon Schwerpunkte haben, wie, was weiß ich, Waldkindergärten oder Kindergärten, die sehr verstärkt irgendwie auf sprachliche und auch Mehrsprachigkeit setzen. Und bei uns sollte es halt die Kultur, das kulturelle Erleben, die kulturelle Bildung sein. Das Problem damals war halt nur, dass, und das ist wie gesagt schon einige Jahre her, der Stadtteil, in dem wir das machen wollten, das war schon hier im Mirkerviertel, weil wir zum einen hier leben, zum anderen auch hier den Bedarf auch sehen, ja, irgendwie nach so einer Institution und gesehen haben, dass damals der Bedarf nach neuen Kindergartenplätzen in diesem Stadtteil eigentlich abgedeckt war, auf dem Papier. Ja, dass es Eltern gab, die irgendwie Kindergartenplätze auch damals schon dringend benötigt haben, war etwas anderes, aber es gab damals so diese Geschichte noch nicht, dass Eltern auch irgendwie Kindergartenplätze eingeklagt haben und so. Und das kam erst eine Weile später. Und das kann ich ja ruhig sagen, der Stefan Kühn, der Sozialdezernent der Stadt Wuppertal, der hat mir damals gesagt, wenn sich die Situation ändert, Björn, dann melde ich mich bei dir. Und damit war das für uns dann irgendwie auch schon wieder vom Tisch, weil woanders wollten wir nicht hin. Ja, wir wollten auch damals schon auf den Utopia-Stadt-Campus, auf das Gelände. Und wir dachten, da macht es eigentlich total Sinn, an der Trasse. Und ja, auch da hat es wieder eine ganze Weile gedauert, bestimmt noch mal 2 Jahre. Und Stefan Kühn hat wirklich dieses damalige Versprechen in die Tat umgesetzt. Er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, so Björn, jetzt können wir loslegen. Steht dein Konzept noch? Und dieses Team um mich herum für diesen Kindergarten war natürlich mittlerweile schon in alle Winde verstreut, weil alle anderen irgendwie schon in weiteren neuen Jobs und Projekten irgendwie tätig waren. Übrig geblieben bin ich mit dem Konzept in der Tasche. Und in der Zwischenzeit hatte ich aber in der alten Feuerwache angefangen zu arbeiten. Zusammen mit Dörte Bald, irgendwie mit der ich ja da auch schon seit vielen Jahren jetzt irgendwie zusammen tätig bin. Und für mich war das eigentlich dann gar keine große Frage mehr, dass es doch total Sinn machen würde, sich jetzt einen Partner wie die alte Feuerwache zu suchen. Und bin dann halt irgendwie zu Joachim Heiß und Jana Ihle, den beiden Köpfen der alten Feuerwache, die es ja schon über ein Vierteljahrhundert gibt. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile im 28. Jahr. Das heißt, zu denen hinzugehen und zu sagen, hier, die Idee gibt es, wir können sogar schnell konkret werden. Wie sieht's denn aus? Und das war natürlich die Faust aufs Auge und das hat das Ganze eigentlich erst dann so richtig ins Rollen gebracht, weil aus meiner ursprünglichen Idee kulturellen Bildung im Alltag ist dann natürlich noch viel mehr geworden. Das heißt, diese Idee wurde im positivsten Sinne torpediert durch Input aus eben 28 Jahren, damals irgendwie 25, 26 Jahren irgendwie der Arbeit, der pädagogischen Arbeit und der Stadtteilarbeit irgendwie der alten Feuerwache. Und so wurde dieses Konzept noch vielschichtiger. Der Name Kulturkindergarten ist geblieben. Es wurde noch viel mehr irgendwie im Konzept natürlich irgendwie Wert auf Beziehungs- und Bindungsarbeit und Bindungsförderung gelegt, was aber auch kein Widerspruch ist, sondern einfach irgendwie auch den Bereich irgendwie der kulturellen Bildungsarbeit natürlich nur irgendwie auch weiter noch besser irgendwie verzahnt. Ja, also das heißt, da saßen dann ja, so nach meinem Empfinden einfach dann genau die richtigen Köpfe irgendwie beisammen. Und so kam Puzzleteil für Puzzleteil irgendwie dazu. Man hat dann wieder mit der Stadt gesprochen, mit den Stadtteilentwicklern hier, mit dem Team von Utopia Stadt. Und so kam nach und nach dann auch mit Forum e.V. ein weiterer Partner hinzu, der dann irgendwie sich um das Finanzielle gekümmert hat, weil so ein Stück Land hier an der Trasse war auch damals schon ganz schön teuer. Und das Haus, was jetzt mittlerweile da steht, seit knapp anderthalb Jahren natürlich auch. Es ist aber einfach der totale Wahnsinn, also welche Fahrt das Ganze dann in den vergangenen 3 Jahren aufgenommen hat, nachdem eigentlich die Idee so klein in meinem Kopf irgendwie anfing vor so vielen Jahren und das Ganze jetzt irgendwie so ist, irgendwie, ja, dass man das jetzt schon, also ich muss es mir einfach immer wieder sagen, ja, dass das einfach irgendwie vielleicht dann von den ganzen Ideen, die ich für Projekte hatte, vielleicht dann doch mit Abstand die beste war, die ich in all den Jahren, in all den 20, 30 Jahren, die ich irgendwie aktiv bin, irgendwie auch gewesen ist. Und ganz einfach aus dem Grund, weil es nicht einfach eine temporäre, schöne Projektidee ist, die für eine gewisse Zeit, ich sag mal, im positiven Sinne Menschen verzaubert und zusammenbringt. In meinen Projekten ging es immer oft darum, auch Menschen zusammenzubringen. Ja? Jetzt ist das erste Mal irgendwie eine Idee irgendwie, in die Tat umgesetzt worden, die lange, lange, lange Zeit Bestand haben wird. Ne? Und wie gesagt, es ist nicht mehr meine Idee. Ja? Das war es irgendwann mal. Das, was da drüben jetzt an der Trasse in der Juliusstraße umgesetzt wurde, ist das, was ich vielleicht vor langen Jahren mal irgendwie angestoßen habe, ja, mit dem ersten Dominostein. Aber was da jetzt irgendwie draus entstanden ist, durch das Mitdenken und Mitarbeiten und Miteinfühlen von so vielen Leuten, angefangen eben bei Jana Ile und Joachim Heiß, das waren die ersten, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, bis hin zu, ja, letztendlich irgendwie dem ganzen Team der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt drüben arbeiten. Wir sind ja fast 20 Erzieher, die da drüben arbeiten. Und aber auch natürlich irgendwie den Eltern und der fast 100 Kinder. Ja, also wir haben 5 Gruppen und 95 Kinder da drüben. Das heißt, die sind ja alle Teil dieser Idee geworden. Ja, und das, was eigentlich ursprünglich mal eben ein schönes Hirngespinst war, dass man verschiedene Menschen, verschiedene Gesellschaftsebenen, Strukturen irgendwie auch zusammenbringt, verschiedene kulturelle Hintergründe zusammenbringt, ist da einfach jetzt irgendwie nicht nur in einem vorübergehenden, temporären Projekt irgendwie der Fall, sondern den Kindergarten wird es auch noch geben, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Ja, und das ist einfach so, ne, und da komme ich zum Anfang dessen, wo ich jetzt irgendwie auf deine Frage versucht habe zu antworten. Das ist einfach irgendwie, das ist, ja, ich kann es immer noch, ich muss es mir immer noch mal sagen, ne? Das ist einfach tierisch und wahnsinnig irgendwie, was aus so einer Idee irgendwie dann auch wirklich werden kann, ne? Wenn irgendwie dann auch wirklich viele Leute noch mal mitarbeiten. Und wie gesagt, das ist, was da drüben jetzt mittlerweile umgesetzt wird und alltäglich irgendwie gelebt wird, das ist, weiß ich nicht, die allerhöchste Potenz dessen, was ich damals irgendwie mir in den Träumen habe denken können. So.
Ja, ja, wie das manchmal so ist, ne? Also du hast ja eben schon gesagt, dass also irgendwie hängt das ja alles miteinander zusammen. Und man kann ja immer wieder auch dann so Rückbezüge feststellen, ne? Also so, dass eigentlich alles, was man irgendwie macht, dann zusammenfließt und dann auch einander bedingt oder einander hilft. Und ja, und manchmal ist es dann eben so, dass die Zeit für so eine Idee dann auch kommt und diese sich dann verwirklichen lässt auf so eine schöne Art, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ja. Nun seid ihr ja, wie du eben sagtest, im zweiten Jahr, also in dem der Betrieb dann tatsächlich läuft, also in dem das, was man sich mal irgendwann gedacht hat, auch in der Praxis jeden Tag gelebt wird. Könntest du was erzählen über die bisherigen Erfahrungen mit den Kindern, weil du hast ja eben erzählt über den Ansatz und die Idee dahinter und nun seid ihr ja schon seit einer Weile dabei, das zu verwirklichen, zu leben. Erstmal würde mich interessieren, sagen wir mal, was für Kinder habt ihr am Start und wie erlebst du die tatsächliche Arbeit mit den Kindern?
Boah, ja, fangen wir mal vorne an. Also das Mürkerviertel ist ja ein sehr diverses Viertel. Ja, das ist es schon immer gewesen. Es ist nach wie vor aber auch, und das schon seit langer, langer Zeit, eines der Viertel in Wuppertal mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, dem höchsten Anteil an Alleinerziehenden, dem höchsten Anteil an Arbeitslosen, ja, an Empfänger von Bezügen. Und insofern ist das natürlich irgendwie auch das, was man vielleicht irgendwie vor einigen Jahren noch sozialen Brennpunkt genannt hat. Ja. Das heißt, deswegen war auch damals die Idee, einen Kulturkindergarten ein Kulturkindergarten muss eigentlich in so ein Viertel, ja. Das ist irgendwie Quatsch, den Kulturkindergarten irgendwie da hinzupacken, irgendwie, wo die Leute eh empfänglich für solche Ideen sind. Nee, der muss dahin, wo es bildlich gesprochen brennt, ja, wo irgendwie genau einer meiner, ich nenne ihn mal irgendwie einen meiner Mentoren, ja, irgendwie in der Akademie in Remscheid habe ich ja eine mehrjährige Ausbildung auch nochmal gemacht, irgendwie zum Thema Musik und Rhythmik. Und der Herbert Fiedler, der den Fachbereich Musik leitet, der hat immer gesagt, irgendwie so, dass eigentlich da in die Kindergärten, ja, in die Kindergärten, wo es einfach auch heiß hergeht, ja, was das Publikum irgendwie auch angeht, da müssen die besten Leute hin, ja. Die müssen nicht dahin, wo es irgendwie sowieso die Familien gibt, die sich irgendwie darum bemühen, dass ihre Kinder am Nachmittag irgendwie nach der Schule noch Sprachunterricht haben und zum Sportunterricht und irgendwie zum Sprachunterricht gehen. Das sehe ich ganz genauso. Ja, also da, wo der Bedarf am größten ist, da müssen eigentlich die Institutionen hin, die am meisten auch zu bieten haben. Und da müssen die am besten ausgebildeten Leute hin. Und das sehe ich ganz genauso. Um auf die Frage jetzt zu kommen, was haben wir für ein Publikum? Ja, wir haben genau das Publikum, was wir uns gewünscht haben. Nämlich, wir haben keine Zureisenden aus anderen Städten, weil sie das Konzept toll finden. Wir haben, der allergrößte Teil unserer Familien kommt aus dem Viertel. Ja, das heißt, wir sind ein Stadtteil-Kindergarten. Und wir haben natürlich auch Familien, die aus anderen Stadtteilen kommen, wie in anderen Kindergärten eben auch. Natürlich können wir auch nicht aussuchen im Sinne eines, wir nehmen jetzt nur die Familien, die mit dieser Idee konform gehen, sondern irgendwie wir müssen genau wie alle anderen Kindergärten, egal ob städtisch oder ein anderer Träger dahinter steht, natürlich auch uns irgendwie an genau diese Vorgaben halten. Ja, und da macht natürlich die Wohnortnähe total Sinn. Und das heißt im Mürkerviertel, dass wir natürlich irgendwie auch, ich sag mal, eben Familien haben aus den sogenannten gefährdeten Haushalten, ja, aber wir haben auch Familien, die dann nicht weit weg irgendwie vielleicht am Dönberg wohnen in einem Einfamilienhaus, die sich irgendwie ganz andere Dinge leisten können in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Das Spannende ist ja, und das ist ja auch deine Frage eben gewesen in Bezug auf die Arbeit mit den Kindern. Denn bei den Kindern spielt das ja die allerletzte Rolle. Ja, das heißt, ich habe irgendwie gerade in den Runden, die ich mit den Kindern irgendwie dann im musikalischen Bereich mache, es gibt natürlich einen Musikraum auch im Kulturkindergarten, aber auch sehr viele Räume, in denen auch wirklich alles dann quasi stattfinden kann, die jetzt irgendwie thematisch unabhängig voneinander sind. Aber eben in diesen Runden, in denen wir musikalisch gearbeitet haben, Kinder dabei, die sich wahrscheinlich dann, oder sagen wir mal andersrum, wo sich die Eltern wahrscheinlich nie irgendwo getroffen hätten, weil es gar keine Bezugspunkte gibt, ja. Aber dadurch, dass sich die Eltern über die Kinder jetzt im Kindergarten treffen, ja, sind es dann irgendwie, ich sag mal, das Beispiel, die Kinder einer Flüchtlingsfamilie, die zusammen mit den Kindern von den wirklich Großverdienern, die mit dem SUV irgendwie zum Kindergarten gebracht werden, dass die miteinander spielen. Und diese Begegnung, das ist genau das Spannende, was ich eben schon erzählt habe, was in den anderen Projekten ja auch immer eine große Rolle gespielt hat, die ich mit initiiert habe, dass diese Begegnung jetzt auch dauerhaft stattfindet und die Kinder im Grunde ja irgendwie im besten Falle die Multiplikatoren dafür sein können, später diese Unterschiede irgendwie komplett auszumerzen. Diese Unterschiede sind ja, die finden in unserem Kopf statt, in unserem Erwachsenenkopf. Ja? Bei den Kindern finden diese Unterschiede nicht statt. Und mit ausmerzen meine ich, sie sehen sie gar nicht, sie nehmen sie gar nicht wahr, sondern sie können ja gemeinsam spielen. Haben vielleicht irgendwie dann auch dann nach dem Kindergarten noch die Möglichkeit, gemeinsam irgendwie zur Schule zu gehen. Aber diese Verbindung, die wir bei den Kindern schon in den jüngsten Jahren herstellen, ist eine, die auf einer emotionalen Ebene stattfindet, ja, und die nichts mit dem Geldbeutel der Eltern zu tun hat. Und gerade die gemeinsamen Erlebnisse des wir erfinden gemeinsam, ich nenne mal ein Beispiel, wir erfinden gemeinsam ein Lied zusammen, ja, darüber, was wir mögen, ja, auch da unabhängig vom kulturellen Background. Ich habe mit den Kindern schon ganz viele Lieder geschrieben. Eines, was die Kinder sehr gerne mögen, ist das Lied "Ich mag die ganze Welt", wo es in den Strophen im Grunde darum geht, irgendwie um die kleinen Wünsche jedes einzelnen Kindes, was es gerne mag, was es gerne hat, ja. Meine Schwester, ich mag Spaghetti, ich mag meine Mama, ich mag gerne Bobbycar fahren oder was auch immer. Und im Refrain heißt es dann, ich mag die ganze Welt, ja, weil sie mir gut gefällt. Ne? Und das ist so vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie leicht es für die Kinder ja dann doch ist, irgendwie diese Gemeinsamkeiten irgendwie auch herauszuarbeiten, weil dieser ganze Überbau im Sinne eines, naja, das sind unterschiedliche Szenen, die sich da begegnen, unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, die sich da begegnen. Das sind alles Konstrukte in unseren Köpfen von uns Erwachsenen. Ja, und meine Erfahrung ist die, das hat da drüben bei den Kindern überhaupt keinen Platz. Wenn die im Sandkasten zusammen spielen, dann ist doch völlig egal, was der Papa oder die Mama verdient. Ja, und ich hoffe und ich sehe, dass das auch jetzt schon funktioniert. Wir haben ja schon eine Generation, in Anführungsstrichen, unser erstes Jahr haben wir ja schon in die Schulen geschickt. Und das heißt, die ersten Kinder haben uns ja schon verlassen, ja, weil sie dann in die erste Klasse gekommen sind im vergangenen Sommer. Und wir haben uns damals überlegt, das ist ja schade, wenn die irgendwie wieder gehen. Wir machen weiterhin für diese Kinder auch die Tür auf, für die Erstklässler. Wenn sie Lust haben, können sie einmal die Woche kommen und weiter mit mir zusammen Musik machen. Ja, und das funktioniert in Teilen. Natürlich kommen nicht alle, weil natürlich auch andere Verpflichtungen da eine Rolle spielen. Aber diese Bindung, die sie noch irgendwie an das Haus und eben auch an die anderen Kinder, an ihre ehemaligen Freunde haben, lässt einige der Kinder dann auch wirklich noch gerne irgendwie da zurückkommen. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass das irgendwie auch noch lange dann einfach, dass die Kinder noch lange irgendwie von diesen Erfahrungen zehren können. Und ich denke mal, wenn man das jetzt nochmal, naja, es ist Mutmaßung, aber wenn wir das Ganze jetzt nochmal 10 Jahre weiter nach vorne denken, dann kann man auch wahrscheinlich mit diesen Kindern nochmal irgendwie ganz andere Erfahrungen sammeln. Was ist denn aus denen geworden? Ja, gar nicht im Sinne eines wissenschaftlichen Projekts, ne? Was ist mit den Kindern aus so einem Kindergarten anders als mit dem aus anderen? Aber wie gesagt, ich glaube, das, was da irgendwie das A und O ist, dass die Kinder irgendwie da gemeinsame Erfahrungen sammeln können, gerade auch über das kulturelle Erleben, wo sie im Grunde irgendwie dann wirklich doch lange, lange noch von zehren können.
Ja, ja, ich meine, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen der Inbegriff einer gelungenen Integration auf vielen Ebenen, ne? So, und du hast ja eben auch von der Notwendigkeit gesprochen, dass eine solche Einrichtung genau da stattfinden muss, wo also ein Zugang zu Kultur nicht möglich ist oder erschwert ist. Also dass man wirklich sagt, man geht dahin, wo das notwendig ist und wo die Leute, die da leben, eher, also für die es dann eher schwer ist, überhaupt in so ein Umfeld zu gelangen. Damit verbunden wäre jetzt meine Frage, wie beurteilst du aus deiner Perspektive zum einen die Situation junger Menschen im Jahr 2020 in Deutschland und eben auch die Frage, dieselbe Frage bezogen auch auf das Schulsystem, so wie es gerade ist?
Ich fange mal direkt mit deiner zweiten Frage an, weil sie, glaube ich, den leichteren Zugang zu dem gibt, worüber wir vorher gesprochen haben, weil wir natürlich irgendwie bei dem, was wir da drüben vorhaben, also es ist ja gar nicht so, dass wir drüben im Alltag irgendwie so denken, wir erfinden das Rad jetzt irgendwie komplett neu, aber wir denken manche Dinge, glaube ich, anders, ja, in Bezug auf irgendwie elementarpädagogische Fragen. Wir sind bestimmt nicht der einzige Kindergarten, der das macht, aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr auch, natürlich haben wir viele muslimische Kinder auch bei uns im Kindergarten unter den 95 Kindern. Wir haben zum Beispiel 4 Wochen lang Ramadan mit den Kindern gefeiert, ja. Und auch arabische Lieder gesungen, Lieder in anderen Sprachen gesungen, also einfach um, ne, auch da das Gefühl zu geben, irgendwie so, ne, auch dafür ist Platz, ja. Eure Kultur, euer Hintergrund findet hier auch statt, ja. Und insofern, nehme das kurz als Überleitung dazu, weil natürlich sich dann die Frage stellt, und darüber haben wir uns wirklich schon sehr oft auch den Kopf zerbrochen, was passiert denn, wenn die Kinder dann in die Schule kommen? Ja, wenn das, was bei uns so viel Platz bekommen hat im Kulturkindergartenalltag, auf einmal in einer Grundschule, ich sag mal im schlimmsten Fall, überhaupt keinen Widerhall mehr findet. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, man kann das negieren und sagen, naja, dann ist ja alles umsonst gewesen. Und aber ich habe eigentlich mein Leben lang immer versucht, irgendwie auch das Positive in den Dingen zu sehen und sehe auch da eigentlich, selbst wenn es irgendwie eine Grundschule wäre, der das völlig egal ist, haben diese 6 Jahre, in denen das Kind irgendwie bei uns war, dazu geführt, dass das Kind damit befüllt wurde, ja, mit diesen guten Emotionen und mit diesen guten Erlebnissen und Eindrücken. Und das kann auch dann in den Jahren danach in einer Grundschule nicht genommen werden. Da glaube ich ganz fest dran. Was dann die Entwicklung darüber hinaus weiter irgendwie angeht, ist natürlich dann irgendwie so eine grundsätzliche Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass ist jetzt auch erstmal nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass die Kinder, die aus unserem Haus gehen und in die Schulen gehen, schon die sein werden, die auch sehr offen und sehr tolerant gegenüber anderen sein werden, weil sie bei uns genau diese Toleranz und diese Offenheit im Alltag auch wirklich erleben, ja, und das wirklich allumfassend. Insofern auch da nochmal irgendwie der Hinweis darauf, ich benutze diesen Übergang hin zu, sag mal, ich will es jetzt nicht wirklich trojanisches Pferd nennen, ja, was wir da machen, aber ne, also es ist ja schon so, dass wir versuchen, unseren Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, was im Fachjargon vielleicht dann sowas bedeuten würde wie resiliente Fähigkeiten, dass die Kinder irgendwie auch, wenn sie in schwierigen Situationen irgendwie auch irgendwann mal sich wiederfinden, dass sie mit Stärke irgendwie dann auch da rausgehen. Ich glaube, dass sie das von uns mitbekommen in diesen Jahren. Ja, das ist diese, ich glaube, diese individuelle Bindung, die wir auch irgendwie immer wieder versuchen, zu den Kindern aufzubauen, die sie stärkt, die sie stärken sollen. Und dass das natürlich auch dann dazu führt, dass man unweigerlich ohne dass man es jetzt wirklich irgendwie im Detail auch beabsichtigt, irgendwie aber auch damit auf eine gewisse Art auch Einfluss nimmt auf ein vorhandenes Schulsystem. Ja, weil da natürlich irgendwie diese, so wie ich das jedenfalls empfinde, und ich habe es bei 4 Kindern miterlebt, ja, was Grundschulen angeht, aktuell noch bei einem, bei unserem Jüngsten, irgendwie bei den weiterführenden Schulen, in der 7. Klasse ist er gerade, dass natürlich da dann auch ganz oft viele andere Dinge einfach auch eine Rolle spielen, die dann nicht mehr damit einhergehen, wie jemand wirklich auch individuell dann auch in Betracht genommen werden kann. Ja, jetzt muss man sich nur, das ist ja ein allgemeiner Platz, irgendwie die Situation vorstellen, du bist als Lehrer, als Lehrerin alleine mit 30 Schülern, egal welcher Jahrgangsstufe, wie soll das denn zu schaffen sein? Ja, und das ist ja vielleicht auch irgendwie das Größte, also das, wie soll zu schaffen sein, wie auf jedes Kind irgendwie da einzeln auch zuzugehen. Jetzt gibt es Modelle, ne? Skandinavien wird immer ganz hoch gehalten, die vielleicht auch in gewissen anderen Belangen dann irgendwie anders funktionieren, aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass halt hier, obwohl viele, die in dem Bereich auch dann irgendwie unterwegs sind, irgendwie, sei es Bildungswissenschaftler oder auch Bildungspolitiker, sagen, ja super, guck mal nach da, da funktioniert das ja ganz gut. Ne, man hangelt sich dann an der nächsten PISA-Studie entlang und sagt, guck mal, da sind wir doch irgendwie ein paar Punkte besser geworden, aber das Individuum wird ja gar nicht betrachtet, sondern es wird da einfach nur dann wirklich auch wieder auf eine Statistik geguckt und gesagt, man hat vielleicht jetzt im Bereich X Fortschritte gemacht, dafür sind die Schüler gerade in Mathe irgendwie wieder schlechter geworden oder was weiß ich, in ihren sprachlichen Fähigkeiten wieder hat wieder eine Verbesserung stattgefunden, aber das ist ja ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Gegenteil von dem, was wir drüben im Kindergarten versuchen. Ja, also man guckt ja nicht, man das Schlimmste, was ja da passieren kann, ist, dass man mit dem Kamm über alle gemeinsam drüber schert und gleich drüber schert. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was dann hier im schulischen System irgendwie am ehesten irgendwie auch krankt, dass letztendlich irgendwie auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar auch die Personalausstattung irgendwie das Erste ist, irgendwie was in meinen Augen im Idealfall irgendwie verbessert werden könnte. Ja, ich kenne Kollegen, die Sonderpädagogen sind, die dann von einer Schule zur anderen hüpfen, die sich darüber beklagen, dass irgendwie auch seit einigen Jahren, wo das Thema Inklusion natürlich dann irgendwie auf einmal ein ganz großes wurde, jetzt dann irgendwie durch die Schulen gejagt werden, weil es irgendwie Schüler, Schülerinnen gibt in einigen Klassen, die noch eine Einzelbetreuung brauchen, aber weil es dann so viele Schulen sind und so wenig Sonderpädagogen, müssen die dann von Schule zu Schule hüpfen. Das heißt, auch da die Frage, warum nicht schon frühzeitig gesehen wurde, dass da offensichtlich ja dann doch auch eine Schere auch aufklafft, gegen die man ja durchaus hätte vorgehen können. Ne? Und jetzt bin ich ganz weit weg von, naja, man hätte doch irgendwie das und das machen können, dann wäre es heute besser. Ich sehe aber auch keine Schritte aktuell im Sinne eines, was wird denn jetzt heute daran geändert? Ja, dass man irgendwie sagt, irgendwie so, okay, wir öffnen jetzt zum Beispiel, jetzt werden Quereinsteiger reingeholt, okay, das ist eine Sache, das ist aber auch ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es gibt ja hier in Wuppertal zum Beispiel von der Winzig-Stiftung, von Rüdiger Theis initiiert, dieses Programm Kultur am Vormittag, wo ich auch mitmache. Das sind irgendwie verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die dann in die Grundschulen gehen und mit den Kindern irgendwie auch künstlerische, kulturelle Inhalte irgendwie aus den verschiedenen Kunstsparten irgendwie auch vermitteln. Und da stößt man dann schon irgendwie auch in dem Bereich irgendwie wieder irgendwie an diese Punkte, wo man denkt, wenn wir am Ende des Schuljahres in manchen Kontexten, in manchen Schulen dann gefragt werden, naja, welche, jetzt hast du ein Jahr lang irgendwie mit den Kindern irgendwie Lieder gemacht, irgendwie, was kriegen die denn jetzt für eine Note? Also das heißt, es wird wieder über diese Schulnoten, irgendwie wird wieder der Weg versucht zu gehen, um irgendwie zu kategorisieren. Ja? Und ich antworte auf diese Frage eigentlich immer, ja, die haben ja alle mitgesungen, die kriegen von mir alle eine Eins. Und dann werde ich erstmal doof angeguckt und dann wird gesagt, nee, das geht ja nicht. Mhm. So, und dann denke ich so, ja, warum denn nicht? Also ich, auf dem Papier ist es ja so, ich darf überhaupt keine Noten geben. Ich bin kein Lehrer, ja, ich habe das nicht studiert. Diese Kultur am Vormittag, Unterrichtsstunden sind ja kein schulischer Unterricht, sondern wir ergänzen den schulischen Unterricht, ja, das ist auch wirklich so gehandhabt. Und trotzdem wird immer wieder versucht, naja gut, irgendwie kann man das vielleicht irgendwie dann trotzdem auf irgendeinem Zeugnis irgendwie auch dann nachklingen lassen, aber das ist schwierig, ja, weil natürlich irgendwie auch dann die Kollegen, die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen irgendwie versuchen, mit diesem System zu entsprechen, obwohl sie ganz oft auch selber gar nicht irgendwie einverstanden damit sind, irgendwie was da passiert. Aber du bist natürlich in diesem System irgendwie auch drin, ja. Und das ist sehr spannend und nochmal, ich glaube, ich habe es eben schon irgendwie so erwähnt, ich bin irgendwie weit entfernt davon, irgendwie zu meckern, das läuft alles schief. Es gibt bestimmt irgendwie gewisse Bedarfe, irgendwie gerade auch was das Schulsystem anbelangt, an die man irgendwie konkret drangehen könnte. Und jetzt komme ich zum Schluss, irgendwie, was meine Antwort auf diese Frage angeht. Und das nimmt jetzt schon einiges vorweg, aber mein Traum ist doch schon wieder das nächste Projekt hinter der nächsten Ecke, war eigentlich, wenn man jetzt nach langer, langer Zeit, die der Kulturkindergarten läuft, ja, damit meine ich nicht 4 Wochen, sondern damit meine ich eher so 10 Jahre, dass man dann ja vielleicht auch mal ein ähnliches Konzept auf einen schulischen Rahmen überträgt.
Oh ja.
Also warum nicht mal eine Kulturschule denken? Und warum soll nicht neben dem Kulturkindergarten auf dem Utopia-Stadtcampus hier an der Trasse auch nochmal eine zweizügige Schule entstehen mit ein paar hundert Schülern? Ja, wo im Grunde das Gleiche gelebt wird und wo man sich nicht die Frage stellen muss, was ist denn mit unseren Kindern, in Anführungsstrichen, wenn sie dann in die erste Klasse gehen? Sondern man denkt das Ganze irgendwie nochmal einen Schritt weiter. Ne? Und freie Schulen gibt es ja auch hier, ne, und die sind auch meistens dann immer wirklich auch voll. Die sind überlaufen. Ja, es gibt lange Wartelisten. Und das große Problem, wie so oft in diesem Bereich, ist, da finden die Kinder dann Plätze in den freien Schulen. Kinder von den Eltern, die sich über dieses Problem des Schulsystems Gedanken machen, weil sie die Zugänge dazu auch haben. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich denke, ein Kulturkindergarten gehört ins Mörker Viertel. Da müssen auch die Eltern hin, die mit Kultur überhaupt nichts an der Backe haben. Mhm. Gerade weil sie selber vielleicht nie im Museum waren, weil ihre Eltern schon nicht diejenigen waren, die mit ihnen ins Museum gegangen sind. Ja. Nicht ins Theater, nicht zu einem Konzert, egal wohin. Ja, deswegen ist der Kulturkindergarten hier so wichtig. Und deswegen wäre auch eine, ich nenne es mal, Kulturschule, ja, so wichtig hier in so einem Viertel, weil natürlich dann genau wieder das gleiche Klientel auch so eine Schule irgendwie besuchen kann. Ja, weil da werden ja dann auch bei den freien Schulen irgendwie, die ich ja so empfinde, immer als diejenigen, wo es auch immer um viel Mitarbeit und Mitsprache seitens der Eltern geht. Ja, also dann zeigt mir doch hier im Mürker Viertel, dann zeigt mir die das Gros der Eltern, irgendwie, die genau diese Kompetenzen dann auch haben. Das ist ja eben das Schwierige. Ja, also ich bin immer hin und her gerissen. Ja, und die logische Konsequenz wäre ja eigentlich die, dass man sagt, man sinniert nicht darüber, was wäre, wenn, sondern genau wie wir es jetzt mit dem Kindergarten gemacht haben, wir bauen in 10 Jahren einfach auch noch eine Schule daneben.
Ja, also.
Das ist ein schönes Ziel, oder?
Das ist ein sehr schönes Ziel und ich wünsche euch natürlich allen, dass sich auch das irgendwann bewahrheitet.
Das war Talking Spirits Podcast Episode 9 mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Björn Krüger und Armin Allitsch. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Nächste Woche könnt ihr dann den zweiten Teil des Gesprächs mit Björn hören. Alle anderen Folgen sowie alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.talkingspiritspodcast.com. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, falls ihr mit mir sprechen wollt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch ein schönes Wochenende.